ARD Sounds.
Heinrich der 13., Prinz Reuß. Der Adlige soll Kopf einer bewaffneten Reichsbürgergruppe gewesen sein, die den Umsturz der Bundesrepublik geplant haben soll. Doch die juristische Aufarbeitung zieht sich in die Länge. Die Rede ist von einem der größten Terrorverfahren der Bundesrepublik an gleich drei Oberlandesgerichten. In Frankfurt, Stuttgart und München mit vielen Verdächtigen und unzähligen Zeugen. WDR-Investigativjournalist Martin Kaul verfolgt den außergewöhnlichen Prozess seit fast 2 Jahren. Mit ihm schauen wir hinter die Kulissen und klären, warum ist die Aufarbeitung vor Gericht so schwierig? Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist David Krause. Heute ist Dienstag, der 17. März. Martin, herzlich willkommen bei 11KM. Schön, dass du da bist.
Hi, David.
Wo sind Sie denn? Ah, ja. Ich sehe, wie Sie drehen. Und wenn Sie jetzt zurückfahren, dann stehe ich an der nächsten Kreuzung. Bis gleich. Danke. Guten Morgen. Herzlichen Dank für die freundlichen Servicetreffen.
Sehr gerne. Hallo.
So, ich habe das Mikrofon an, da sind Sie mit einverstanden.
Sehr gerne. Alles gut.
Wir hören im Hintergrund, das ist deine Stimme in dem Fahrzeug. Wer ist die andere Stimme? Haben Sie gehört?
Das ist Roman von Alvensleben, der ist Rechtsanwalt und der verteidigt einen der ja wahrscheinlich bekanntesten Angeklagten in Deutschland, Heinrich den 13., genannt Prinz Reuß.
Bevor wir über den ausführlich weitersprechen, erstmal, in welcher Situation sitzt du da eigentlich? Es ist ein Auto, höre ich. Wo fährst du da gerade hin und warum?
Ich sitze in einem Tesla und zwar in Frankfurt-Sossenheim. Das ist ein Gewerbegebiet, ein Industriegebiet am Rande von Frankfurt und da findet einer der größten Strafprozesse Deutschlands statt. Der Prozess gegen die sogenannte Gruppe Reuß läuft jetzt schon seit längerem und ich bin an diesem Morgen verabredet mit dem Rechtsanwalt von Prinz Reuß. Und zwar, weil Reuß an diesem Tag seine Aussage plant. Es ist kalt, Dezember. Und wir wollen irgendwo noch in Ruhe reden, weil mich interessiert, wie der Anwalt von Reuß auf diesen Tag blickt. Und deswegen war er so nett, mich abzuholen, damit wir irgendwo noch in Ruhe ein bisschen sprechen können. Deswegen auch die Autogeräusche da im Hintergrund.
Ja, erzählen Sie mal, was passiert denn heute?
Wir wollen erstmal eine zusammenfassende Einlassung abgeben. Also wir, sage ich, Prinz Reuß natürlich. Wie er in dieses Thema überhaupt hineingeraten ist, was er da für eine Rolle spielt aus seiner Sicht. Die Anklage sagt ja, er sei Redelsführer. Wir sagen, naja, das mal auf jeden Fall nicht, weil er hat sich da niemand zusammengesucht und Leute zusammengestellt. Ich glaube, das ist eher anders, dass er da gesucht worden ist. Also er möchte das alles erklären.
Ja, ja, ja. Erstmal vielen Dank fürs Einsacken, Mitnehmen.
Sehr gerne.
Martin, nachdem du dann aus dem Auto vom Reuß-Anwalt wieder raus bist, wie ging es dann weiter an diesem kalten Tag, wie du sagst, im Dezember? Wo sind wir da genau?
Ja, das ist eben eigentlich eine skurrile Szene am Rande der Stadt Frankfurt. Da stehen ein riesengroßes Serverfarm und dann stand da irgendwo eine ungenutzte Wiese, wo man so eine Leichtbauhalle hingebaut hat. Sieht von außen aus wie so eine provisorische Turnhalle und damit man da nicht durch Schlamm wartet, haben sie da so ein paar Platten hingelegt, um da überhaupt hinzukommen. So, die Straße ist hier abgesperrt. Polizei an allen Ecken, auch in Zivil, Leute mit Knöpfen am Ohr. Sieht aus, als wenn gleich der Bundeskanzler vorbeigefahren kommt, aber es ist nur der Gefangenentransport, auf den hier gewartet wird. Und das ist der Ort, an dem ich dann an dem Morgen dann auch verabredet war und mit dem Reuß-Anwalt dann mehr oder weniger zu Gericht gegangen bin.
Sehr gut, Herr von Albersleben, ich komme auch gleich.
Und dort gibt es dann einen Eingangsbereich, in dem man eine Sicherheitskontrolle hinter sich bringen muss. Handy ist natürlich nicht erlaubt im Gerichtssaal. Wir Journalisten dürfen Computer mitnehmen. Und dann sitzen links ein paar Journalisten und rechts Zuschauerinnen und Zuschauer. Auch eine gewisse Fanszene, die da vertreten ist, von Unterstützerinnen, Unterstützern, Verwandten, Bekannten, Corona-Skeptikern und hier und da Jurastudentinnen oder Studenten oder anderen, die eine Ausbildung im Bereich der Justiz machen, die sich das Verfahren angucken, einfach weil es so speziell ist.
Wie ist das eigentlich mit AfD-Vertretern? Waren da auch welche? Ich meine, immerhin ist ja auch eine ehemalige AfD-Bundestagsabgeordnete angeklagt.
Genau, Birgit Malsack-Winkemann. Also es gab mal eine AfD-Politikerin aus dem Bundestag, die sie dann im Gefängnis besucht hat. Und ab und zu kommen schon auch Lokalpolitiker der AfD mal beim Prozess vorbei und schauen. Denn das ist natürlich ein Thema, das gerade das rechte politische Spektrum sehr bewegt. Oft mit der Argumentation, dass der Staat hier politische Gegner verfolgt, auch in übertriebenem Maß. Ne? Und Birgit Malsack-Winkemann bestreitet aber die Vorwürfe, die gegen sie erhoben werden, und ist ja eh klar, müssen wir vielleicht nochmal sagen, für sie und auch alle anderen Beschuldigten gilt natürlich erstmal die Unschuldsvermutung. Ne?
Sieht das in diesem provisorischen Gerichtsgebäude eigentlich dann tatsächlich auch aus wie ein Gericht, oder wie kann ich mir das vorstellen?
Das schon, es ist sehr kühl, da liegt so ein Industrieteppich und vorne ist dann eine große Richterbank, links sitzt die Bundesanwaltschaft mit ein paar wenigen Vertretern und rechts sitzen dann die Angeklagten und ihre Anwälte. Jeder hat 2, 3, manchmal 4 Anwälte, die dann in 3 Reihen sitzen, in der Mitte ein Zeugenstuhl und dann ist da eine große Glasscheibe, hinter der dann die Zuschauerinnen und Zuschauer sitzen. Dann geht hinten rechts so eine Tür auf und links und rechts haben die Angeklagten dann meistens 2 Justizbeamte, die dann ihnen so unter die Arme greifen. Das ist immer schon mit einigem Sicherheitsbohai, sage ich jetzt mal, geht das einher. Die werden dann zu ihren Plätzen geführt und in dem Fall, an dem Tag, saß Reuß dann eben nicht auf der Anklagebank rechts, sondern auf dem Zeugenstuhl in der Mitte, wo er sich dann zum ersten Mal auch geäußert hat.
Prinz Reuß ist ja der zentrale Angeklagte in diesem Prozess in Frankfurt, den du auch begleitest. Im Dezember 2022 wurde Reuß neben anderen im Rahmen einer bundesweiten Razzia festgenommen.
3000 Beamte durchsuchten gleichzeitig 130 Objekte. Der Vorwurf: Mitgliedschaft oder Unterstützung einer terroristischen Vereinigung. Die Mitglieder sollen das Ziel gehabt haben, den Bundestag zu stürmen, die demokratische Grundordnung zu überwinden und durch eine eigene Staatsform zu ersetzen. Einer der Redelsführer der heute zerschlagenen Vereinigung soll Heinrich der 13., Prinz Reuß sein, der bereits in der Vergangenheit des Öfteren die Reichsbürgerideologie verbreitet hatte. Nach der geplanten Machtübernahme sollte er neues Staatsoberhaupt werden. In seinem Jagdschloss in Thüringen soll die Gruppe mehrfach zusammengekommen sein.
Er soll Mitglied und Anführer einer terroristischen Vereinigung gewesen sein, jedenfalls wenn es nach der Bundesanwaltschaft geht, eine Gruppe, die laut der Bundesanwaltschaft sich auf eine Art Putsch vorbereitet haben soll, mit dem Ziel, eine andere staatliche Ordnung einzuführen. Beweise dafür angeblich allerhand konkrete Vorbereitungen, teilweise Feindeslisten, teilweise Waffenfunde, die bei Durchsuchungen in einem größeren Netzwerk an Beschuldigten gemacht wurden, logistische Planungen und auch Ausspähungen vom Bundestag und von Kasernen in Deutschland.
Welche Belege führen die Ermittler dafür zum Beispiel an?
Einer der Belastungsmomente ist, dass bei Durchsuchungen Verschwiegenheitserklärungen gefunden worden sind. Verschwiegenheitserklärungen, die von über 100 Menschen unterschrieben wurden in ganz Deutschland. Ich hatte die Gelegenheit, an welche dran zu kommen. Ich habe eine hier, ich kann dir mal ein bisschen daraus vorlesen.
Ja, gerne.
Also, da steht drüber: Vertrag für die Verschwiegenheitspflicht und Geheimhaltungspflicht. Und dann steht zwischen PR, Reaktivierung Deutschlands, PR, da gehen viele davon aus, dass das für Prinz Reuß steht.
Würde passen, ja.
Und dann kann man da einen Namen und eine Adresse eintragen, hat hier auch jemand gemacht, und ein Datum. Und dann steht da über unser Vorhaben zur Reaktivierung Deutschlands, zur Befreiung des deutschen Volkes und so weiter, wird gegenüber PR und allen Beteiligten erklärt, dass keine Informationen, Daten und so weiter weitergegeben werden. Also es ist eine klassische Verschwiegenheitserklärung. Und dann steht da der Satz: Verstöße gegen die Vertraulichkeitsverpflichtung, Geheimhaltungspflicht werden als Hochverrat angesehen. Und auf Hochverrat steht die Todesstrafe.
Ihr habt also Einblick in ein zentrales Beweisstück bekommen. Euch liegen Kopien vor. Was würdest du sagen? Ist das authentisch?
Das ist ein Dokument, das ist authentisch, haben wir natürlich geprüft. Und das gilt so als einer der ganz belastenden Momente, dass da Menschen geplant haben, sich vorzubereiten, konspirativ und Deutschland zu reaktivieren, wie das da heißt. Also man muss auch dazu sagen, Prinz Reuß selbst sagt, er hat die Kontrolle verloren, wer überhaupt diese Verschwiegenheitserklärung unterschrieben hat, dass er an einem bestimmten Zeitpunkt auch gar nicht mehr sicher war, wo die überhaupt im Umlauf sind und dass er teilweise gar keine Ahnung hatte, was da alles im Umlauf war und das auch früh als Problem verstanden hat. Das ist zum Beispiel ein Teil, der jetzt in diesem Verfahren auch ja, herausgekommen ist. Wie viel Schuld gebührt ihm dafür? Eben ganz konkret.
Also bevor du Todesstrafe vorgelesen hast, hätte ich gesagt, das klingt ja recht offiziell. Bei dem Wort Todesstrafe allerdings muss man ja schon auch, also fällt es mir, muss ich sagen, wirklich recht schwer, das ernst zu nehmen. Wie geht es dir damit?
Das ist ja sowieso ein Phänomen, das in diesem ganzen Verfahren eine Rolle spielt, dass man das immer nicht so ganz ernst nehmen kann.
In der Szene der sogenannten Reichsbürger ist Heinrich der 13. kein Unbekannter. Wie hier auf einem Kongress in Zürich hat er in den vergangenen Jahren immer wieder die Souveränität der Bundesrepublik bestritten, verschwörungsideologische Thesen vertreten und der Monarchie nach dem Vorbild des Deutschen Reiches nachgetrauert.
Die Vorwürfe waren, dass da Kinder in Dumps, Deep Underground Military Bases von politischen Eliten missbraucht und ihnen das Blut ausgesaugt wird. Also allerhand Skurriles. Und dann gibt es aber eben doch immer ganz konkrete Planungen. Und diese Prozesse sind natürlich jetzt dazu da, sich da durchzuarbeiten aus Justizsicht. Das ist das, was jetzt gerade läuft in den Gerichten, um überhaupt festzustellen, was davon ist Bullshit, aber wie viel bedrohlicher Kern steckt da auch drin. Wir wissen, dass in einem Fall bei einer Razzia es zu einer Schießerei gekommen ist. Wir wissen, dass Teile der Angeklagten schon sehr konkret sich logistisch vorbereitet haben auf einen irgendwie gearteten Tag X. Also nach allem, was ich bislang gesehen habe, ist es schon so, dass man da auch sehr viel ernst nehmen muss. Ist vielleicht ganz wichtig zu sagen, dass wir natürlich auch mit allen Angeklagten versucht haben zu reden, auch mit Prinz Reuß, aber leider ist er dazu nicht bereit.
Wie die Gruppe um Prinz Reuß diesen Umsturz genau geplant haben soll, dazu haben wir ja mit dir, Martin, vor einem halben Jahr ungefähr schon mal eine 11KM-Folge gemacht und auch über die anderen mutmaßlichen Drahtzieher gesprochen. Seit unserer letzten 11KM-Folge hat sich aber einiges getan. Im Dezember hat Prinz Reuß das erste Mal vor Gericht in Frankfurt auch ausgesagt. Du hast das im Gerichtssaal beobachtet. Wie ist er da aufgetreten?
Naja, da kommt erstmal ein Mann, der auch sonst durchaus oft lächelt, das inzwischen mit einer gewissen stoischen Ruhe hinnimmt. Aber an dem Tag war es doch anders. Da saß dann plötzlich ein gebrochener Mann, dem man angemerkt hat, dass es ihm schon ein Anliegen ist, sich auch zu erklären. Wahrscheinlich eher gegenüber seiner Familie. Und ja, Rechenschaft abzulegen, weiß ich nicht. Er hat sich sehr intensiv zu Vorwürfen geäußert, aber emotional wurde es, wenn er sich gegenüber seiner Familie verhalten soll. Das fand ich total interessant, dass er seinem Vater irgendein Versprechen wohl gegeben hat, im Prinzip sich um die Dinge der Familie zu kümmern. Da geht es unter anderem um Landgüter der Familie, die im Zweiten Weltkrieg abhanden gekommen sind und um Restitution, also sie wiederzubekommen. Das war eines der Ziele, die Prinz Reuß seit langem beschäftigt haben. Und man sah, dass es ihn total gebrochen hat, dass er das nicht konnte. Er sagte dann auch immer, ich kenne mich selbst so gar nicht. Also da war schon ein emotional total angeschlagener Mann zu sehen.
Was die Bundesanwaltschaft Reuß vorwirft, sind ja schon krasse Punkte. Zum Beispiel die Gründung und Mitgliedschaft einer terroristischen Vereinigung, Pläne für die Stürmung des Bundestags. Und Reuß sollte, so lautet die Anklage, nach einer geplanten Machtübernahme Staatsoberhaupt werden. Wie hat er sich zu all dem geäußert?
Das Wichtigste ist, glaube ich, er hat in ganz wichtigen Punkten die Schuld zurückgewiesen. Von Bundestagserstürmung, von irgendwelchen Plänen habe er nichts gewusst. Und diese Verschwiegenheitserklärungen, die unterwegs waren, seien teilweise ohne sein Wissen verteilt worden. Auch diese Planung der Heimatschutzkompanien, da sei viel ohne ihn gelaufen. Dann hat man zum Beispiel Satellitentelefone bei ihm gefunden. Das sei im Prinzip mehr oder weniger so eine Vorbereitungsmaßnahme gewesen, um ja vorbereitet zu sein, wenn mal die zivile Ordnung zusammenbricht. Also die Hauptpunkte der Anklage, die für ihn wirklich bedrohlich sind, hat er überwiegend zurückgewiesen. Aber er hat schon auch geschildert, wie er gerade in diese Welt dieser Verschwörungstheorien reingeraten ist. Hat auch bestimmte Dinge dann nicht mehr abgestritten, die man auch nicht abstreiten konnte. Es geht zum Beispiel darum, dass bei ihm in seinem Schloss ein sogenannter Rat getagt hat. Hat ein bisschen diese Rolle dieses Rates relativiert. Bundesanwaltschaft sieht darin so eine Art Vorbereitung für eine Übergangsregierung. Das hat er ganz anders dargestellt. Aber was interessant war, wie er dann darstellte, ich sag mal, wie er in diese Welt der Verschwörung hineingeraten ist. Zitat: Auf diesen Informationsterrorismus sind wir alle hineingefallen. Und da geht es eben um, ja, die Kinder in den Dumps, in den Deep Underground Military Bases und diese Welt, die da bei Telegram so eine Rolle spielt und die skurril anmutet, aber die dann eben sich hier ganz konkret materialisiert hat.
Diese absurd klingenden Verschwörungserzählungen, man muss das klar sagen, sind durch gar nichts belegt. Dass Prinz Royce, für den ja erstmal die Unschuldsvermutung gilt, das so betont hat, dass er sozusagen irregeleitet worden sein soll von diesen absurden Behauptungen. Für wie glaubwürdig hältst du seine Aussage?
Na, also es war, glaube ich, leicht zu sehen, dass es schon den Charakter einer Relativierung hatte. Also in erster Linie ist jetzt mal darum, gegen die Hauptanklagepunkte zurückzuweisen. Gleichzeitig hat er sich dann eben doch gestellt. Es gibt ja auch viele, die sich gar nicht äußern, die einfach schweigen, weil sie vielleicht auch wissen, da gibt es nicht viel zu gewinnen. Und diese Emotionalität, die war einfach authentisch.
Wie geht's denn mit ihm, also mit Prinz Reuß, jetzt weiter?
Ja, der hat ja seine Aussage noch gar nicht abgeschlossen. Das heißt, er will sich noch weiter äußern. Mal schauen, wann das der Fall ist. Und dann ist Warten angesagt, würde ich sagen. Viele andere können sich noch äußern. Viele Zeugen werden noch vernommen. Telefonüberwachungsprotokolle durchgelesen, angehört, eingeführt. So kann sich das also lange ziehen, mindestens bis ins Jahr 2027, wenn nicht bis ins Jahr 2028.
Und bevor wir da rauszoomen, noch ein Hinweis in eigener Sache. Ihr könnt am 9. Mai mit uns in eine investigative Recherche abtauchen. Wir sind nämlich mit 11KM beim ARD Sounds Festival live auf der Bühne. Und unser Gast ist Jörg Diehl. Von welcher Investigativstory er erzählen wird, das kann ich an dieser Stelle noch nicht verraten. Aber so viel vorab, Jörgs Recherchen klingen oft wie Krimis. Wer hat die Nord Stream Pipeline gesprengt? Oder wo ist Jan Marschalek, der Ex-Wirecard-Vorstand? Seit diesem Jahr leitet Jörg die Recherchekooperation von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung. Also 11KM live beim ARD Sounds Festival am 9. Mai in Nürnberg. Tickets bekommt ihr auf ardsoundsfestival.de. Martin, du beobachtest ja das Verfahren gegen die Gruppe Reuß seit der spektakulären Antiterror-Razzia im Dezember 2022. Jetzt würde ich gerne mal die Dimension des Verfahrens verstehen. Warum gilt dieser Prozess als eines der größten Terrorverfahren der Bundesrepublik?
Einfach aufgrund der schieren Beteiligung. Das waren damals tausende Polizisten bei den Razzien, hunderte Ermittler, die da über Monate dran gearbeitet haben, hunderttausende Seiten Ermittlungsakten, insgesamt über 100 Verdächtige, allein damals im Dezember 22 über 20 Festnahmen. Und dann dieser Prozess, ne? Der Prozess begann ja auch erst anderthalb Jahre später.
Allein der Frankfurter Prozess ist ein Mammutverfahren. 25 Verteidiger für 9 Angeklagte. Um die gesamte mutmaßliche Reichsbürgerverschwörung überhaupt juristisch aufzuarbeiten, gibt es neben dem in Frankfurt auch noch Prozesse in Stuttgart und München.
Das macht das Verfahren schon besonders und dann natürlich der Inhalt. Ein Terrorverfahren einerseits, aber andererseits kommt es eben manchen so vor wie so ein Besuch im Reich der Träume. Und das macht es eben zu einer besonderen Angelegenheit.
Ja, also da gibt es diese kruden Verschwörungsfantasien und die Ideologie der sogenannten Reichsbürger, die die Existenz der Bundesrepublik Deutschland und deren Rechtssystem klar ablehnen. Und doch gibt es ja die konkreten Hinweise auf mutmaßliche Umsturzpläne. Inwiefern ist das denn strafbar?
Man muss vielleicht sagen, dieser Terrorparagraf, der ist seit Ewigkeiten immer mal wieder umstritten. Warum? Weil er eine Straftat in den Bereich der Vorbereitung legt. Also dann, wenn man sie schon plant und nicht, wenn sie erst passiert ist. Das heißt, in bestimmten Fällen können die Leute wegen Terrorismus verknackt werden, auch wenn gar nichts passiert ist. Das muss man erstmal verstehen, ne? Und das bietet natürlich den Raum zu fragen, was ist denn jetzt hier wirklich passiert an Vorbereitungshandlungen und was nicht? Welche Waffen teilweise im Umlauf waren? Die eine Frage ist, wer was wusste, ob wirklich jeder alles wusste. Die andere Frage ist, ob es Pläne gab, sich auf so ein Tag-X-Szenario vorzubereiten und teilweise auch mit dem Szenario, ja, vielleicht sogar politische Gefangene zu nehmen. Und da gibt es schon auch durchaus Hinweise darauf, die dafür sprechen. Es ist natürlich ein unglaublich vielseitiges Feld und deswegen haben wir uns einmal die Mühe gemacht, in einem ganz langen Doku-Podcast das Ganze aufzubereiten. Der heißt Hateland, erste Staffel Deep State, und da kann man dann nochmal sich ein eigenes Bild davon machen, wo wir auch versucht haben, das nicht für andere zu beantworten, sondern einfach mal tief reinzugehen in diese Welt.
Viele Angeklagte bedeutet auch viele Anwälte. Jetzt hast du mit einigen von denen ja gesprochen. Was ist dir dabei aufgefallen?
Auf die Gefahr hin, euch zu langweilen, aber ich finde ja auch total spannend, was da hinter den Kulissen läuft. Zum Beispiel Streit in den einzelnen Mandantschaften. Also du musst dir vorstellen, ein Angeklagter hat erstmal das Recht auf eine Verteidigung. Das heißt, der Staat stellt sogenannte Pflichtverteidiger bei, damit klar ist, dass alle auch eine gute Verteidigung haben. Es gibt Anwälte, die haben am 7. Dezember 2022 einen Anruf gekriegt vom Generalbundesanwalt, können sie ein Mandat übernehmen, die jetzt nicht unbedingt als Terrorspezialisten bekannt waren.
Hallo Herr Russius, Martin Kaul, guten Tag.
Herr Kaul.
Sie sind einverstanden, dass ich das Tonbandgerät laufen lasse, und falls nicht, sagen Sie Bescheid?
Ich bin grundsätzlich schon einverstanden.
Das ist der Rechtsanwalt Gerhard Russius. Der kommt aus Baden-Württemberg und der hat am Morgen im Dezember, als die große Razzia war, einen Anruf gekriegt. Und seitdem hatte er eines der Pflichtmandate. Aber das Mandat hat er inzwischen nicht mehr.
Sie sind kein Anwalt mehr in dem Reuss-Verfahren.
Ja, ich bin nicht mehr Pflichtverteidiger. Ich war also, das Gericht ist mir zuvor gekommen, sagen wir so. Ne? Ich war also dran, einen Entpflichtungsantrag zu stellen, weil sich das Verfahren unerheblich, unmöglich lang gezogen hat. Ne? Und immer wieder von einer nervenden Beweisaufnahme zur anderen. Ne? Und da nur die Zeit abzusitzen in Stuttgart, das habe ich auch nicht eingesehen. Ne?
Also in manchen Fällen kommt es dann vor, dass diese Pflichtverteidiger auch wieder entlassen werden aus ihrer Pflicht. Zum Beispiel war das bei Gerhard Russius so. Sein Mandant ist inzwischen auch aus der U-Haft entlassen worden.
Weil also jetzt zu vermuten ist, dass er nicht mehr aufgepumpt bekommt, als er durch die U-Haft schon abgedient hat. Ne? Und deswegen muss man ihn auch entlassen jetzt hier. Und er muss jetzt selbstständig da zweimal in der Woche nach Stuttgart fahren weiterhin. Ne? Das Verfahren zieht sich weiter in die Länge.
In seinem Fall erzählt er zum Beispiel, dass die Dinge, die seinen Mandanten betreffen, die meiste Zeit gar nicht drangekommen seien. Dass er da also die ganze Zeit gesessen habe und es in Wirklichkeit ganz viele Dinge aufgeklärt wurden, die mit seinem Mandanten selbst erstmal überhaupt nichts zu tun hatten. Also es gibt Aussagen von auch Angeklagten, die teilweise über 8, 9 Prozesstage hingehen, die einfach nicht enden wollen, ne, weil die Angeklagten natürlich auch ihr gutes Recht wahrnehmen, sich selbst zu äußern, hinlänglich und länglich. Und die Anwälte natürlich auch die Möglichkeit haben, bei jeder Gelegenheit Nachfragen zu stellen im Sinne der Wahrheitsfindung. Naja, und dann ist es so, dass sich für manche Anwälte so ein Verfahren natürlich auch finanziell einfach lohnt.
Das heißt, das ist erstmal wie ein Sechser im Lotto, oder? Das ist doch eine ziemlich sichere Angelegenheit.
Ja, wenn man das so aushält, dann kann man das wie ein Sechser im Lotto annehmen. Ich habe auch ganz gut dran verdient, kann ich schon sagen. Ne? Ich schreibe auch noch eine Rechnung fertig, eine Schlussrechnung.
Das ist noch mal ein bisschen geringer bei Pflichtverteidigern, aber das sind dann gerne mal so 700 Euro oder sowas in der Art pro Prozesstag. Das summiert sich schon. Und dann gibt es hinterher noch mal so eine sogenannte Pauschalvergütung. Da kommt schon einiges zusammen. Da kann man ganz gut von auskommen.
Dieser Rechtsanwalt Russius kritisiert also, dass sich das Verfahren sehr hinzieht, unter anderem durch lange Beweisaufnahmen. Ist da was dran? Funktioniert die Gerichtsbarkeit hier richtig?
Grundsätzlich funktioniert die, aber es ist eben doch extrem zäh.
Als Pflichtverteidiger saß Rechtsanwalt Russius, mit dem ihr gesprochen habt, beim Prozess vor dem Oberlandesgericht Stuttgart. Nun ist ja die gesamte juristische Aufarbeitung auf 3 Orte gewissermaßen aufgeteilt. Neben Frankfurt findet ein Prozess auch am Oberlandesgericht München statt. Wie ist es denn da? Läuft es da auch so schleppend?
Also ich habe zum Beispiel mal gefragt in München beim Sprecher des Oberlandesgerichts, Laurent Lafleur.
Jetzt helfen Sie mir mal kurz auf die Sprünge. 110 Hauptverhandlungstage und 4 Zeugen. Das verstehe ich nicht. Wieso ist das so?
Das Verhältnis ist auf den ersten Blick tatsächlich ungewöhnlich. Es ist so, dass der Senat jeweils seine Fragen vollständig abgeschlossen hat an alle Zeugen. Allerdings haben jeweils Verteidiger erklärt, dass sie noch weitere Fragen an die Zeugen hätten, sodass die Vernehmung dieser vier Zeugen bislang noch nicht abgeschlossen werden konnten. Die Zeugen sind also noch nicht entlassen worden.
Und wenn man sich das jetzt vorstellt, dass da seit 2024 Prozesse laufen, gerade mal vier Zeugen befragt sind, wenn man dann weiß, wie das im Verfahren täglich aussieht, also was die Zeugen sagen. Ich will euch nicht langweilen, aber es gibt so einen sogenannten Unmittelbarkeitsgrundsatz, so nennt man das. Das heißt, dass jeder Beweis, jede Kleinigkeit, die eigentlich alle schon aus den Akten kennen, die Akten liegen ja allen Prozessbeteiligten vor, muss aber vor Gericht nochmal eingeführt werden. Und dann kommt ein Polizist und sagt, an dem Tag bin ich in das Haus gegangen und habe eine Pistole gefunden, die lag links hinter der Ecke. Aber da reicht es eben nicht, einfach nur aus der Akte zu wissen, dass die Pistole gefunden wurde. Also bislang haben die Münchner terminiert bis ins Jahr 2028.
Ja, interessant. Lass uns doch vielleicht mal in dieses Jahr schauen, 2026. Ende Januar gab es ja die Nachricht von weiteren Durchsuchungen in Sachsen.
Nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft wurden am Morgen 11 Objekte im Erzgebirge sowie im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge durchsucht. Dabei stellten die Ermittler unter anderem digitale Datenträger, Messer und Funkgeräte sicher.
Wie hängt das denn jetzt eigentlich zusammen mit dieser Gruppe Reuß?
Ja, das ist ein Beispiel dafür, dass die Ermittler weiter unterwegs sind. Also wir haben jetzt die Rädelsführer, die wichtigen, die Bundesanwaltschaft im Kern der Gruppe sieht, die vor Gericht stehen. Aber es gibt eben noch viele weitere, zum Beispiel, weil sie diese Verschwiegenheitserklärung unterschrieben haben, gegen die weiter ermittelt wird. Also man muss sich vorstellen, dass jedenfalls laut Bundesanwaltschaft und laut Unterlagen, die man bei Beschuldigten gefunden hat, Heimatschutzkompanien für ganz Deutschland geplant gewesen sind für einen sogenannten Tag X, von denen es aber erst 3 im Aufbau gegeben haben soll. Das waren also überwiegend erstmal nur Ideen. Aber in 2, 3 Fällen wurden schon ganz konkret Menschen angesprochen, die sich wohl auch bereit erklärt haben, ja, da zur Verfügung zu stehen. Und einer der Männer, das ist eben der, der jetzt auch wegen dringendem Tatverdacht, dem vorgehalten wird, da auch Mitglied einer solchen terroristischen Vereinigung gewesen zu sein oder sie jedenfalls unterstützt zu haben. Der war in der Vergangenheit einige Jahre als Zeitsoldat bei der Bundeswehr, zuletzt nicht mehr. Und bei dem war die Polizei im Dezember 22 auch schon mal angerückt und hat da einiges gefunden und beschlagnahmt nach unseren Recherchen. Er selbst wollte sich jetzt auf unsere Anfrage nicht dazu äußern. Die Frage ist natürlich, auf was haben Sie sich vorbereitet? Auf aktive Tätigkeiten, auf Gefangenenbusse oder einfach auf ein Szenario, bei dem Sie reagieren wollten?
Jetzt hast du ja selber auch schon gesagt, dass es sich hierbei um einen der größten Terrorprozesse in der Bundesrepublik handelt. Aber so richtig, so vom Gefühl her, so richtig viel hört man nicht. Warum ist das so?
Ich glaube, das hat einfach mit der Langweiligkeit dieses Verfahrens zu tun. Das zieht sich natürlich jetzt alles ewig. Es gibt da auch eine witzige Anekdote, der Spiegel hat neulich mal berichtet über dieses ganze Verfahren und über den Umstand, dass wohl einer der Anwälte in Stuttgart zwischendurch auch mal eingenickt sein soll. Und das spricht vielleicht auch so ein bisschen für das Packende. Da ist natürlich viel spannend zwischendurch, also wenn dann überwachte Telefonate vorgespielt werden oder ähnliches, wo man so einen Einblick kriegt. Aber da ist auch ganz schön viel müßig.
Und warum würdest du denn aber sagen, es ist trotzdem wichtig, diese Menschen im Blick zu behalten, um die es bei diesen Prozessen geht?
Ich finde erstmal wichtig, dass dieses Verfahren in der Öffentlichkeit steht, weil es eben auch an Grundrechtsfragen rührt. Es ist ein Verfahren, das im Fokus der Öffentlichkeit steht, gerade weil es in eine gesellschaftliche Gruppe hineinreicht, die mit dem Staat ja gebrochen hat. Das ist ja was, was wir allenthalben beobachten. Das Vertrauen in staatliche Institutionen sinkt, Verschwörungsmythologien greifen immer weiter um sich. Und da einen Zugang zu finden, wie der Staat damit umgeht, ist ja total wichtig und auch kritisch zu beobachten. Findet das im Richtigen, im Guten statt, ist ja auch unsere Aufgabe. Und deswegen halte ich das schon für eines der spannendsten Gerichtsverfahren, die gerade so laufen.
Martin, danke dir für deine Einblicke zum Update Reuß.
Danke, David.
WDR-Investigativjournalist Martin Kaul über das langwierige Verfahren gegen die mutmaßlichen Mitglieder der sogenannten Gruppe Reuß. Zusammen mit seinen Kolleginnen Helene Frömke und Antonia Merzhäuser hatte er dazu recherchiert. Rund um die Gruppe Reuß und das Netzwerk der sogenannten Reichsbürgerszene haben sie einen Podcast produziert. Hateland verlinken wir euch in den Shownotes. Autorin dieser Folge ist Charlotte Horn.
Mitgearbeitet haben Claudia Schaffer und Marc Hoffmann. Produktion Lorenz Kersten, Christine Frey, Fabian Zweck, Lisa Krumme und Marie-Noelle Swieler. Redaktionsleitung Yasemin Yüksel und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist David Krause. Wir hören uns bald wieder. Macht's gut. Ciao. Und jetzt noch ein Podcast-Tipp. 15 Minuten der Tagesschau-Podcast am Morgen, der erscheint wie 11KM montags bis freitags in ARD Sounds und bespricht Themen, die jetzt gerade wichtig sind. Zum Beispiel Kindergeld, Gesundheit oder Sicherheit. Unterhaltsam und alltagsnah mit Beispielen von Menschen, die etwas zum Thema zu sagen haben. 15 Minuten der Tagesschau-Podcast am Morgen ist eine gut investierte Viertelstunde, die euch kurzweilig informiert und mit neuen Perspektiven in den Tag bringt. Den Link dazu findet ihr bei uns in den Shownotes.